Sind manche auch nach Berlin gefahren?
Ja.
Doch, da gab es jemanden, der ist nach Berlin gefahren. Um zu sehen, was da passiert ist. Ich fand das so interessant, der 9. November, wenn man das mal googelt, der wird als Tag der Deutschen bezeichnet, der 9. November. Natürlich ist für uns jetzt gestern vor allen Dingen im Bewusstsein, dass da die Mauer gefallen ist. Am 9. November 1989, ich weiß noch, ich war in Hamburg, ich habe im Jesus-Center im Café Augenblicke gearbeitet, im christlichen Café, in St. Pauli kam nach Hause und ich hörte das im Radio, ich konnte es mir kaum vorstellen. Dann machte ich den Fernseher an, dann habe ich wie, der fasst sich heute noch so ein Bild vor Augen, wie einer in Lübeck mit einem roten Auto stand und wollte in die Bundesrepublik. Das kann man sich ja gar nicht mehr so richtig vorstellen, wenn man sich dabei war. Dieser besondere Tag, der 9. November, der Fall der Mauer, bedeutet auch große Veränderungen im Leben von Europa, große Veränderungen im Leben einzelner Menschen. Aber wir denken auch an den 9. November 1938, die Reichspogromnacht, eine schlimme Nacht, in der sich so vieles verändert hat, vor allen Dingen für unsere jüdischen Mitbürger. Oder der 9. November 1923, da war, ich weiß nicht, wer das noch so im Bewusstsein hat, ein Putsch Hitler in München. Man versucht also diesen Mann auch irgendwie zu beseitigen. Und natürlich der 9. November 1918, die sogenannte Novemberrevolution, wo sich die parlamentarisch-demokratische Republik entwickelt hat, wo wir standen. Der 9. November, Tag der Deutschen. Interessant. Ich weiß nicht, gestern habe ich Radio gehört, das mache ich das morgens immer ganz gerne, Radio 88,8. Und da war aus Anlass des 9. November das Stichwort oder das Thema Veränderung. Wie gehen wir, wie gehst du, wie gehe ich mit Veränderungen um? Und das merkst du ja immer wieder, wenn man so zurückschaut. Ich bin in einer Gemeinde, wo noch Diakonisten zu Hause sind, und wenn man mit einer 90-jährigen Diakonisse spricht und die schaut zurück, wie viele Veränderungen gehören zu ihrem Leben? Das macht ja jeder von uns mit. Wenn ich auf mein Leben schaue, ist das ja genauso. Ich habe ja Veränderungen erlebt und ich muss ja irgendwie mit Veränderungen umgehen. Was machen Veränderungen mit mir, wenn plötzlich das Leben anders wird? Wie verhält man sich, wenn man merkt, okay, das, was gestern wichtig war oder gegolten hat, gilt heute oder morgen nicht mehr. Manchmal ist es ja ein Grund zur Freude, wenn man an den 9. November 1989 denkt. Ich habe mich gefreut, dass ich also ohne irgendwie einen Ausweis, ohne Beantragung dann nach Ost-Berlin reisen konnte. Wir hatten Verwandte, kommen normalerweise ursprünglich aus der Nähe von Kassel. Und wir haben Verwandte in Thüringen. Und für mich ist das heute noch ein Ereignis, wenn ich also nach Thüringen rüberfahre, sage ich. Es tut sich was mit Menschen, wenn sich das Leben verändert. Das löst Freude aus. Und manchmal aber auch Unsicherheit und Ängste. Das merken wir auch heute, wenn wir merken, ja, das ist alles so ganz anders. Die gewohnten Geländer sind nicht mehr so da. Wir müssen uns anders aufstellen. Ich denke, das ist ein lebenslanger Prozess und in der Pädagogik spricht man ja vom lebenslangen Lernen. Auch so, wenn Menschen älter werden, ja, hört das Lernen ja nicht auf. Man muss ja mit den anderen Lebensverhältnissen irgendwie klarkommen. Und dann kann man sagen, es gibt ein Vorher und es gibt ein Nachher. Mittendrin so dieses einschneidende Ereignis oder diese Erfahrung, die so diese grundlegende Veränderung in sich. Ein biblischer Text, der darauf Bezug nimmt, ist der Apostelgeschichte 1, über den ich gerne mit euch heute Morgen nachdenken möchte. Apostelgeschichte 1, die Verse 1 bis 8. Da lesen wir, den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, Tage, an denen er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden und viele Beweise als der Lebendige und ließ sie sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er aber sprach zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Apostelgeschichte 1, Verse 1 bis 8. Dieses Buch, die Apostelgeschichte, ist von dem Mediziner Lukas geschrieben worden. Er ist also ein passionierter Archivar gewesen und hat ein wichtiges Dokument verfasst. Das Lukas-Evangelium und auch die Apostelgeschichte. Und er schreibt, und er nennt hier in diesem Text einen Namen, lieber Theophilus. Das heißt übersetzt Freund Gottes. Nun, der heute Morgen hier im Gottesdienst ist, den könnte man auch als Theophilus bezeichnen, als ein Freund Gottes. Und ich denke, so können wir uns heute Morgen als Freunde Gottes ganz persönlich ansprechen lassen durch diesen Text, durch diesen Gottesdienst, durch die Verkündigung. Hier Apostelgeschichte 1, Verse 1 bis 8, das ist eigentlich eine Schlüsselszene im Neuen Testament, in der beschrieben wird, dass sich etwas Wesentliches in der Geschichte Gottes mit den Menschen getan hat und sich ändert. Etwas Altes geht zu Ende, da wird ein Abschluss beschrieben und etwas Neues steht an. Das, was vorher war, wird so nicht mehr sein. Es gibt diese einschneidenden Veränderungen, die Rahmenbedingungen ändern sich, der Horizont wird geöffnet. Und das kennen wir ja auch aus unserem persönlichen Leben, auch als Christenmenschen. Also zum Beispiel, wenn die Kinder selbstständig werden. Also wir haben vier Kinder, meine Frau und ich, und die Jüngste ist 23, die Älteste 31, da tut sich immer irgendwas. Ja, und das fängt schon damit an, dass sie die Schule verlassen und sich entscheiden, zum Beispiel ein Jahr in die USA zu gehen oder ein Volontariat zu machen. Oder ein Studium zu beginnen, dann verändert sich was. Was vorher war, ist nicht mehr das Neue, steht noch an, aber wir wissen noch gar nicht, wie sich das konkretisiert. Das erleben auch wir, wenn wir zum Beispiel berufliche Veränderungen manchmal ertragen müssen. Oder wenn wir zum Beispiel in Pension gehen, da verändert sich etwas. Oder als junges Ehepaar erlebt man, wenn die Familie größer wird, sondern nicht nur die Sorge und die Fürsorge für die Kinder hat. Aber auch wenn man älter wird, erleben wir Veränderungen. Meine Mutter, die ist in eine Senioren-WG gezogen, eine Demenz-WG. Da wird das Leben ganz anders. Da muss man sich neu aufstellen. Man muss sich umstellen. Oder wir leben auch Veränderungen als Gemeinde. Ich habe eben gehört von dem Bruder Kindler, ihr habt dieses Haus hier 1989 den Grundstein gelegt. Und es war im Jahr der Wende und was dann passiert ist, da gab es auch ein Vorher und ein Nachher. Oder das ist auch immer, Gemeinde ist auch immer mit Menschen verbunden. Euer Pastor wird sich demnächst verändern. Euer Gemeindeleiter wird zwar nicht in Pension gehen, aber sich zurücknehmen. Und so ist das auch in der Gemeinde, dass es immer wieder Veränderungen gibt. Und wir merken auch in unserem Glauben, müssen wir irgendwie damit klarkommen, dass sich unser Glaube manchmal auch verändert. Ich weiß nicht, ob wir das als positiv oder negativ einschätzen. Und da gibt es ja auch keine Plankoscheck-Situationen, wo man sagt, okay, nochmal Reset gedrückt, ganz neu anfangen. Nein, wir nehmen uns ja immer mit. Erfahrungen in die neue Situation hinein. Aber was nehmen wir mit in diese neue Situation? Vielleicht stellen wir uns auch die Frage, was war in der Vergangenheit auch gut, und das wollen wir unbedingt auch in der neuen Lebenssituation, in der neuen Lebensphase haben. Bestimmte Werte, bestimmte Maßstäbe. Da hat uns doch was geprägt. Da war doch etwas bedeutsam. Das kann ich doch mitnehmen. Auch wenn ich es loslassen muss. Es ist so, ich nehme mich und meine Geschichte immer auch mit in die neue Situation hinein. Die Frage ist auch erlaubt, wenn sich etwas verändert. Was darf ich denn zurücklassen? Vielleicht ist es auch gut, Dinge auch in der Vergangenheit zu lassen. Es gibt aber möglicherweise auch Werte, Erfahrungen des Glaubens, die ich mitnehmen sollte. Dieser Text heute Morgen aus Apostelgeschichte 1 gibt uns dafür einen wichtigen Impuls. Und der lautet, und der erste Punkt ist, der Blick zurück aufs Wesentliche. Was war in meiner Geschichte wesentlich? Dieser Text beschreibt also wie eine Schlüsselszene der Geschichte Jesu mit seiner Gemeinde. Der Arzt Lukas, er dokumentiert, aber er archiviert die Geschichte Jesu. Wir sagen, diese Geschichte Jesu geht weiter. Auch wenn er, und dann sagt er ja, ich werde nicht mehr leibhaftig unter euch sein. Aber, und das ist ja das Interessante, diese Verknüpfung zwischen dem Lukas-Evangelium und der Apostelgeschichte, dass genau der Arzt Lukas das versucht miteinander zu verbinden. Die Geschichte Jesu, sein Leben, sein Leiden, sein Sterben, seine Auferstehung und das, was jetzt und hier und heute ist. Und dass er sich doch gezeigt hat, und das schreibt er hier auch, als der lebendige durchwiesene Beweis. Wenn sich also etwas verändert in unserem Leben, was könnten wir zurücklassen, was nehmen wir mit in den nächsten Abschnitt unseres Lebens? Und Lukas tut das, indem er die Geschichte Jesu reflektiert, die er gelebt hat, was er getan hat, was er bewirkt hat im Leben von Menschen und vermittelt genau das einem Leser. Und das ist etwas, was wir mitnehmen können, wenn sich unser Leben verändert. Nämlich, wie ist die Geschichte Jesu in meinem Leben gewesen? Wie habe ich das Evangelium gehört und erlebt? Und da ist manchmal viel Garnitur im Leben von Christenmenschen. Und die kann man mal beiseite nehmen. Was ist eigentlich das Entscheidende in meinem Leben im Blick auf Jesus? Wie habe ich ihn erlebt? Und wie habe ich mit ihm gelebt? Und was hat er für mich getan? Was hat er bewirkt in meinem Leben? Und wo habe ich die Kraft des Kreuzes und der Auferstehung erlebt? Das können wir natürlich auch als Gemeinde sagen, fragen, wenn wir uns verändern. Nämlich, wo haben wir Jesus erlebt? Was hat er getan für uns? Was hat er bewirkt? Und dass die ganze Garnitur, die manchmal da ist, was scheinbar wichtig scheint, aber doch nicht wichtig ist im Blick auf das Evangelium, kann man mal ausgesprochen und sagen, ja, hier habe ich Jesus erlebt. Und vielleicht sollten wir das lernen zu bedenken und festzuhalten, mitzunehmen, wenn wir vor entscheidenden Veränderungen stehen. Wer war Jesus für mich? Und wer war Jesus für uns? Und von dieser Frage her können wir auf die Geschichte zurückschauen. Auch, die immer auch eine Geschichte von Menschen ist. Und eben das mitnehmen, was von Jesus. Mal ein Beispiel deutlich machen. Wir haben, als ich mein Vikariat in Berlin-Spandau angefangen habe, dann hatte man so Bilder, wie Gemeinde sein muss. Und ich war ein junger Gemeindepastor und dann waren immer so die Heroen, die Väter des Glaubens. Die waren wichtig. Aber die jungen Leute hatten dann immer Angst gehabt. Ach, so kann ich nie sein. So kann ich nie Gemeindeleitung oder Gemeindegestalten, wenn ich an den Bruder X oder an den Bruder Y denke. Dass man dann lernt und sie, ja, sie haben aus dem Glauben etwas getan. Sie haben mit Jesus gelebt, sie haben auch von Jesus erzählt. Aber heute ist eine andere Zeit und man muss mit dem, was wir persönlich haben und wie wir sind und wie wir Jesus erleben, in die nächste Phase, in den nächsten Abschnitt, in die nächste Perspektive gehen. eine Erinnerung an die Punkte, wo wir ganz konkret Jesus erlebt haben, in Lebenssituationen, in Zusammenhängen, in Beziehungen. Und das Interessante ist ja, dass die Geschichte Jesu ja nicht zu Ende gegangen ist. Schon in der Apostelgeschichte nicht. Denn diese Geschichte Jesu geht ja weiter. Es ist die Geschichte, die Apostelgeschichte ist die Geschichte des in die Welt hineinwirkenden Christus. Weniger die Geschichte der Apostel, aber sie werden gebraucht. Durch den Heiligen Geist stattet Jesus aus, kompetent und in guter Weise ihren Glauben zu leben. Es ist die Geschichte des in die Welt hineinwirkenden Christus. Und mit dem Abschluss der Apostelgeschichte ist diese Geschichte noch lange nicht zu Ende gewesen. Sie geht weiter bis heute, bis hierhin, bis zu diesem Tag, an diesem Ort. Das Erste, was wir mitnehmen können, wenn wir Veränderungen wahrnehmen, wir schauen zurück auf das, was wesentlich ist. Und das machen wir fest an Jesus Erfahrung. Ein zweiter Punkt. Ein zweiter Punkt ist, die offene Situation aushalten lernen. Das ist nicht einfach, wenn etwas offen ist. Das lesen wir sogar schon hier in der Apostelgeschichte, die Verse 4 bis 7. Und Jesus befahl ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen und warten auf die Verheißung des Vaters, die nun zusammengekommen waren, fragten ihn, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich? Und Jesus sprach, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt. Tja, wirst du wieder aufrichten dein Reich, am besten jetzt und hier, lieber Gott, schenkt mir Geduld, aber sofort. Und jetzt muss es passieren. Es ist nicht so ganz einfach. Auch das ist typisch. Es gibt Situationen, da will man neu anfangen. Da muss man neu anfangen. Aber wir müssen warten lernen. Erste Schritte sind gegangen und noch kommen wir nicht richtig vorwärts. Das Neue hat angefangen, aber irgendwie ist schon ein Spannungsbogen aufgebaut. Da kann man eigentlich nur ungeduldig werden. Wo man doch endlich was machen will oder ankommen will. Nein, Jesus mutet auch hier in der Apostelgeschichte seinen Jüngern eine Warteschleife zu. Die Aufrichtung des Reiches Gottes wird erst abgeschlossen, wenn der Vater ist. Aber wir können die Reaktion der Jünger ja verstehen. Und doch, vielleicht ist das ja auch eine Chance, dass noch etwas nicht abgeschlossen ist. Es gibt also Möglichkeiten, etwas zu tun, etwas zu machen, etwas zu leben, zu genießen, zu verantworten, zu ärgern, sich zu freuen. Es gibt sozusagen dieser offenen Situation Gestaltungsräume. Also das, was früher war, geht nicht mehr so. Das Neue ist noch nicht so ganz klar. Also können wir eigentlich diese Zeit nutzen, mal was auszuprobieren. Vielleicht etwas, was so ganz anders ist. Vielleicht ungewöhnlich. Wir wissen das ja immer, wenn bestimmte Programme, die stehen immer für bestimmte Personen. Ich habe eben gehört, der Gunnar Bremer war hier bei euch, hat diese tollen Bilder gemacht, der war auch bei uns in Lichterfelde. Der ist jetzt Pastor in Bochum. Naja, dann ist im Dienstbereich Mission jemand anders da und der macht seine Arbeit auch anders und der bringt andere Schwerpunkte rein und der kann das, was zu ihm gehört, natürlich und soll er auch leben und praktizieren. Er kann es ausprobieren. Das ist ein großes geistiges Experimentierfeld. Das ist doch wunderbar, dass wir gestalten können und das, was zu uns gehört, im Leben umsetzen können. Und dann können wir auch sagen, wir müssen nicht fertig sein. Und wir müssen auch nicht andere fertig machen, weil sie was anderes machen. Und wir müssen nicht in eine hektische Betriebsamkeit oder in eine große Frustration fallen, weil Dinge sich ändern. Nein. Diese Warteschleife hier in der Apostelgeschichte, wenn wir das mal übernehmen, diese Warteschleife bietet ja großartige Freiräume zum Leben. Und wir werden von Gott in diese Freiräume und Gestaltungsräume als Menschen mit hineingenommen, Und wir werden in dieser offenen Situation auch nicht alleine gelassen. Das ist der dritte Punkt. Jesus stärkt mich, wo immer ich bin, was immer auch ist. Jesus stärkt mich, wo immer ich bin, was immer auch ist. Der erste Blick war nochmal, wenn ich zurückschaue auf das Wesentliche, auf Jesus schaue. Das zweite ist die offene Situation aushalten. Und der dritte Punkt, Jesus stärkt mich, wo immer ich bin, was immer auch ist. Hier lesen wir ein Schlüsselvers. Apostelgeschichte 1, für die Apostelgeschichte Vers 8. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Bis an alle Enden der Welt. Zunächst muss man mal festhalten, es gibt keinen Ort auf dieser Welt, wo Gott nicht schon da ist oder hinkommen möchte. Ich habe, bevor ich den Dienst in Lichterfelde angefangen habe, 10 Jahre lang bei der Evidenz-Kommissionsgesellschaft gearbeitet, im Bereich Afrika, und war zuständig auch für das Volontärprogramm. Die Sarah Kroos, die war ja auch in Brasilien. Mit den jungen Leuten haben wir auch immer darüber gesprochen, eigentlich, wenn ich als Volontär nach Brasilien gehe oder nach Südafrika. Manche haben dann immer gedacht, wir müssten Koffer packen, wir müssten Jesus reinstecken und Jesus mitbringen. Aber wundersamerweise, wenn sie dort gelandet sind, war Jesus schon da. Jesus ist ihnen entgegengekommen. Jesus hat schon Wege bereitet. Jesus hat schon Türen geöffnet. Es gab keinen und gibt keinen Ort auf dieser Welt, wo Gott nicht schon da ist. Und Jesus hat ja seine Gegenwart verheißen. Seine erfahrbare, spürbare Gegenwart, die bis in alle Ecken und Nischen dieser Welt hineingeht. Selbst in von Moskitos verseuchte Volontärzimmer. Jesus ist schon da. Jesus ist durch seinen Geist auf dieser Welt gegenwärtig. Gott ist da, wo immer wir auch hingehen. Er geht mit uns oder er empfängt uns. Und Gott ist da, was immer auch ist. Und so unterschiedlich wir als Menschen sind, so unterschiedlich können die Situationen oder Menschen auch sein, denen ich begegne, die ich, mit denen ich vielleicht auch bestimmte Aufgaben zu bewältigen habe, manche Herausforderungen. Ich darf wissen, Gott durch seinen Geist. Und der Geist, von dem hier gesprochen wird, ist ein Geschenk. Das ist nicht etwas, was man hier erarbeiten muss. Dieser Geist, und da steht ein interessanter Begriff hier in der Apostelgeschichte, wird übersetzt mit, also kommt aus dem griechischen Dynamik. Ihr werdet die Dynamik erhalten, die Kraft des Heiligen Geistes. Und diese Dynamik der Apostelgeschichte lesen, auch durch Konflikte sich zeigt. zeigen kann. Nämlich dann, wenn man versucht, diese Konflikte konstruktiv aufzunehmen, darüber spricht und sich verständigt, wie Apostelgeschichte 15, das sogenannte Apostelkonzil. Auch hier zeigt sich, der Geist der Menschen bewegt. Oder Apostelgeschichte 18, ein Traum zeigt Paulus, dass er hier an diesem Ort bleiben soll. Oder an einer anderen Stelle, der Heilige Geist verwehrt den Weg, da geht eine Tür zu, aber eine andere öffnet sich. Also ich bin heute Morgen da hinten reingekommen, war froh, dass ich drauf war, war ich im Gottesdienstraum. Wenn es Suchen gewesen wäre, hätte ich mir eine andere gesucht. So ist das manchmal im Glauben. Wir müssen nicht mit dem Kopf durch die Wand und alle Türen einbrechen. Nein, Gott öffnet schon Türen und das lesen wir schon in der Apostelgeschichte. Auch lesen wir, dass sie sich Gedanken gemacht haben, überlegten, wo eine Gebetsstätte war, gingen dorthin und verkündigten das Evangelium. Das heißt, sie haben sich Gedanken gemacht. Wir können Gottes Geist in dieser Zeit der Veränderung erleben, ganz unmittelbar durch Gedanken, durch Impulse. Wir können Gottes Geist erleben durch Reden Gottes, durch die Bibel, durch die Verkündigung. Wir können Gottes Geist erleben durch Personen, manchmal durch Konflikte, durch Ratschläge, durch Gespräche und indem wir uns einigen. Wir können Gott erleben, indem sie Türen öffnen und manche verschließen. Und wir können Gott erleben, Jesus erleben im Kontext des Gebets. Jesus stärkt mich, wo immer ich bin, was immer auch ist. Und wenn ihr auf die nächsten 25 Jahre schaut, dann könnt ihr euch darauf verlassen, dass der Geist bei euch ist und mit euch unterwegs ist in dieser Zeit der Veränderung. Zeiten der Veränderung können große Chancen sein, unmittelbare Gotteserfahrungen werden. Wenn das Alte nicht mehr ist, dann dürfen wir wissen, Neues ist möglich. Hermann Hesse hat mal gesagt, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Vielleicht ist es gut, dass sich mal etwas ändert im Leben. Wenn sich etwas ändert, dann macht uns dieser Text Mut. Dann sollten wir auf das Wesentliche schauen und denken, die Erfahrungen, wo wir Jesus in unserem Leben entdeckt haben, das können wir und sollen wir mitnehmen. Wir dürfen aber auch die offene Situation aushalten. Wir müssen nicht immer schon alles kennen und können und fertig und perfekt sein. Ich darf, wir dürfen unser Leben gestalten. Und wir dürfen wissen, Jesus stärkt mich, dich und mich, wo immer ich bin, was immer auch ist. Amen. Gracias.